Ja, wir sind mit drinnen im Besprechen der Bewusstseinsstufen und dieser Erkenntnisformen, die in gewisser Weise also bis zur echten geistigen Wahrnehmung führen in der Intuition. Also Intuition ist eigentlich das vollkommene Sich-Verbinden mit einem geistigen Wesen. Aber diese Stufen sind alle mehr oder weniger unbewusst schon in unserer normalen Erkenntnistätigkeit vorhanden oder vorgebildet. Es ist also nicht so, dass Imagination, Inspiration, Intuition, diese höheren Erkenntnisstufen etwas wären, was nicht im Untergrund schon da ist. Also es geht nur darum, das weiterzuentwickeln und ins Bewusstsein vor allem zu heben, weil im normalen Tagesbewusstsein haben wir wirklich nur diese Oberfläche bis zu einem gewissen Grad und dann so Splitter von dem anderen, weil im Denken natürlich haben wir das begriffliche Element, der Begriff kommt irgendwie dazu, weil was ist normale heutige Erkenntnis? Also Gegenstandsbewusstsein, ich stehe der Welt gegenüber und ich bilde mir einen Begriff dazu. Ich sage, das ist ein Tisch, das ist eine Lampe, das ist ein Mensch. Die Begriffe beginne ich mir zu bilden, also als Kind irgendwann so im dritten Lebensjahr oder was fängt das an, nachdem ich zuvor schon Worte gelernt habe zu sprechen, sie vielleicht auch richtig einsetze, aber es ist noch nicht als Begriff direkt habe.
Ja, gleich jetzt am Anfang keine Frage.
Ja.
Und zwar in der Philosophie der Freiheit wird auch gesagt, dass der Gedanke auch eine Intuition ist. Ja. Der Rudolf Steiner setzt es gleich, Intuition und Gedanken.
Ja, das werden wir besprechen. Das werden wir konkret besprechen. Also heute wird der Schwerpunkt hauptsächlich auf der Inspiration sein, nachdem wir das letzte Mal die Imagination ein bisschen besprochen, ein bisschen näher. Aber ich wiederhole es eher ein bisschen, weil du warst letztes Mal nicht dabei. Ja. Also das heißt, wenn wir ausgehen, einmal vom ganz normalen Tagesbewusstsein ist, ich sehe die Welt da draußen, sehe irgendwas, aber wenn ich sehe, aha, das ist eine Lampe, das ist ein Baum, das ist eine Eiche, dann habe ich nicht mehr bloß in Wahrheit die reine Wahrnehmung, sondern ich habe eine begriffene Wahrnehmung. Also das heißt, ich habe sie gedanklich mit meinem Denken ergriffen. In Wahrheit mit den meisten alltäglichen Dingen, die uns begegnen, ist das der Fall. Also wir haben ja fast nirgends die reine Wahrnehmung. Die reine Wahrnehmung wäre dort, wo ich irgendwo sehe und nicht definieren kann, was es ist. Also wenn man was Unbekanntes begegnet, dann sehe ich, es ist schon Dämmerung, ich sehe einen Schatten, ich weiß nicht, ist das ein Tier oder ist das ein Baum, der sich bewegt?
Oder außerirdisches Wesen kommt zum ersten Mal dorthin und sieht das.
Ja.
Was sieht das nur? Nimmt das nur wahr?
Ja, ja, genau. Also der Regelfall ist aber eben, dass wir von Kindheit auf an gelernt haben, die wichtigsten Dinge zumindest gleich mit einem sehr elementaren Begriff, aber doch mit einem Begriff zu durchsetzen. Das heißt, wir haben bei dieser gegenständlichen Erkenntnis eigentlich immer diese zwei Seiten, einerseits die Wahrnehmung, andererseits den Begriff, der dazugehört. Eben die reine Wahrnehmung, Steiner sagt das in der Philosophie der Freiheit auch eigentlich, also das unmittelbar Gegebene nennt das auch, also ich mache die Augen auf und sehe, ohne dass ich denke, ja, dann sehe ich aber im Grunde in Wahrheit gar nichts. Weil dann kann ich nicht einmal sagen, das ist dunkel oder hell oder es ist rund oder eckig, weil das sind schon Begriffe. Also eigentlich der Grenzfall ist, wenn ich es ganz ohne Begriff anschaue, dass ich im Grunde gar nichts sehe. Und daher sagt er, die reine Wahrnehmung ist eigentlich niemals gegeben, sondern ich kann nur künstlich mir vorstellen, mich dem annähern irgendwo. Also das ist etwas, was ich künstlich herausnehmen muss. Und manchmal ist aber auch das Problem natürlich, dass gewisse Begriffe, die wir zur Wahrnehmung dazugeben, schon so eingeübt sind, so eingefallen sind, dass wir immer nur das sehen und vielleicht nicht das viele mehr, das auch noch zu sehen wäre, wenn wir uns reichere Begriffe oder beweglichere Begriffe dazu bilden würden. Also schon da ist ein unheimlicher Unterschied. Ich meine, jetzt frage ich mal, was ist ein Begriff? Was ist das eigentlich? Ich meine, beim Gegenstand, aber ein Halter ist auch nicht so einfach, weil jetzt haben wir gerade gesagt, die reine Wahrnehmung, da wissen wir gar nichts. Wir können nicht einmal sagen, es ist weit weg oder es ist nah oder es ist eckig oder ist schon eine begriffliche Bestimmung.
Schon eine Verknüpfung.
Ist schon eine Verknüpfung, ja. Also das heißt, in der Praxis ist das sehr, sehr schwer zu sondern irgendwo. Von den Begriffen sagt Steiner zum Beispiel, man kann in Worten nicht ausdrücken, was ein Begriff ist. Worte können den Menschen nicht darauf hinweisen, dass er Begriffe hat. Weil zu einem Wort gehört eigentlich auch immer ein Begriff dazu, ursprünglich. Ja, außer man sagt so wie der Mephisto, nur mit Worten lässt sich trefflich schon abstreiten, mit Worten ein System bereiten. Worte lässt sich trefflich glauben, an einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Und der Schüler sagt dann vorsichtig, aber ein Begriff muss bei dem Wort sein. Ja, ja, schon gut, aber man muss sie nicht also überstrapazieren sozusagen. Ich meine, wenn man sich viele Diskussionen heute anschaut, ist es eh fast so, dass man sich mit Worten bewirft.
Ja, und die Begriffe bleiben
weg. Die Begriffe bleiben ziemlich weg, also kein Mensch stellt sich was vor, man kennt das Wort und weiß eigentlich gar nicht, um was man streitet. Also in der Politik ist das meistens so ein gutes Gefühl. Also das heißt, wir haben schon beim Alltagsbewusstsein da ziemliche Probleme. Was ist das eigentlich? Aber wenn wir, ja jetzt Zielsetzung ist ja, dass wir wirklich in diese höhere Bewusstseinsstufen, in ein tieferes Verständnis kommen. Es fängt damit an, dass wir uns einmal bewusst werden, was tun wir denn da schon auf der untersten Ebene, die uns so selbstverständlich ist und in Wahrheit aber doch nicht so selbstverständlich ist, wenn man sie ein bisschen genauer betrachtet. Also das heißt, beobachten, was passiert, wenn ich wahrnehme. Nicht das einfach als fertige Tatsache, ich eh klar, sehe, da steht der Rudi, klar, da steht er. Sondern einmal staunen darüber, wieso ist mir denn das eigentlich so klar, dass er das ist. Eine Kamera, die da aufrichtet, erkennt ihn nicht. Sie kann ihn aufnehmen, aber sie erkennt ihn nicht. Ich meine, es gibt halt natürlich künstliche Intelligenz und so, die ein bestimmtes Muster erkennen könnte. Und wenn es ein paar Bilder von Rudi hat, dann spuckt sie da Rudolf Steiner aus. Aber er kennt das Programm irgendwas, na gar nichts, weil das erlebt überhaupt nichts. Das ist ein reines Schema. Aber bei uns ist es so, dass mit dem Sehen eben das Erkennen auch beginnt. Meistens. Bis zu einer gewissen Ebene. Aber das ist ein Prozess in Wahrheit. Also auch wenn es uns jetzt so gleichfertig erscheint, es ist ein Prozess. Da tut sich was. Und das erste Wichtige wäre, das zu beobachten. Also sowohl bezüglich der Wahrnehmung, wie ist es? Die Farbschattierungen einmal herausnehmen. Und wenn nur, ganz abgesehen davon, dass das jetzt eine Statue eines Menschen ist, eines ganz bestimmten, sondern sie ganz vertiefen in die dunkle, was ist es? Ist es schwarz? Ist es dunkelbräunlich?
Das fällt mir zum ersten Mal auf, wie das die Schattierung, also das Glänzen, das Glänzende, so hell ist.
Das zum ersten Mal fällt mir auf. Ja. Ja, eben, wir schauen nämlich kaum mehr hin. Das ist, bei uns geht es so schnell. Hinschauen, ja. Begriff kommt dazu, Rudolf Steiner, ja. Fertig. Und ich habe nicht mehr das Bild, ich habe den Begriff erlebe eigentlich auch nicht, sondern im Endeffekt kommt raus, erkannt, Rudolf Steiner. Ganz abstrakt. Im Grunde ist es ganz abstrakt. Also, das heißt, sich zu einer geistigen Wahrnehmung hochzuringen, heißt einmal zu durchschauen, wie armselig ist denn eigentlich das, wie wir normal die Welt erleben. Obwohl wir sie da schon viel reicher erleben könnten. Wenn ich einfach nicht sofort auf den Blick sage, das ist es, sondern wirklich hinschaue. Und mir sozusagen erst aus dem Glänzenden, aus dem Grünlichen da. Das Grün, wieso ist das grünlich? Aha, interessant. Da ist ein bisschen staubig.
Das ist erklärbar.
Das ist erklärbar. Das ist grünlich, ist auch erklärbar. Und dieser stumpfe Glanz, der da ist, also das sind die Details einfach einmal aufnehmen. Da war insbesondere der Goethe halt der große Meister in dieser sehr aufmerksamen sinnlichen Beobachtung. Also das heißt, das, was für den Durchschnittsmenschen sofort da ist, ist für ihn ein Entwicklungsprozess, wo er immer mehr und mehr und mehr entdeckt darin. Ich meine, der Herr spricht da von den Urphänomenen dann. Also wie kann ich jetzt bei den Farben her, ja, wo kommen die Farben her? Und das ist so klar, ja, rot, grün, gelb, blau, also sehe alles, erkenne sofort, sag nichts weiter, aber wo kommt das her? Das Lichte, das Helle, das Weiße, da ist noch keine Farbe, das blendet mich von mir aus. Und es hat einen Gegensatz im Dunklen, im Finsteren. Ja, ich merke sogar, dass das Auge reagiert auf so ein blendendes Licht. Sehr interessant, wenn ich dann das Auge zumache, bleibt ein Nachbild davon. Und das ist aber keine Vorstellung, also nicht etwas, was ich mir seelisch jetzt bilde, sondern das ist eine Nachwirkung im Auge.
Eine Reaktion.
Eine Reaktion im Auge. Aber es ist ein Bild da, das wird auch nur ein bisschen länger konzentriert in der Lampe schauen, dann Augen zu, dann bleibt ein Bild da. Man merkt aber dann, wenn ich die Augen und den Kopf bewege, das Bild geht mit. Also anders als die Lampe, die geht nicht mit, die wirkliche. Also das heißt, es ist nicht da draußen, sondern es ist im Auge, aber es ist noch gar nicht in der Seele eigentlich. Sondern es ist wirklich eine Bilderscheinung im Auge selbst. Das kann ich noch unterscheiden. Und dann, nächster Schritt, dass ich mir eine Art Erinnerungsvorstellung mache. Jetzt habe ich den Rudi gut angeschaut, einmal die ganzen Farbschattierungen zu Bewusstsein gebracht und dann mache ich die Augen zu und versuche mir das vorzustellen. Das heißt, ohne hinzuschauen, aus der Erinnerung heraus, mir das Bild aufzurufen. Da sieht man gleich den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Vorstellung. Also zu Steiners Zeiten so ein großes Diskussionsthema, weil manche Philosophen, wie zum Beispiel der Schopenhauer, gesagt hat, die Welt ist meine Vorstellung. Eigentlich weiß ich gar nichts von der Welt draußen, sondern ich habe nur Vorstellungen. Also, aber das kann man sehr wohl deutlich unterscheiden zwischen dem, was wirklich draußen ist, was ich sehe durch die Sinne und dem, was ich mir als Vorstellung bilde. Das ist in der Regel wesentlich blasser einmal fürs Erste. Kann man natürlich üben und trainieren. Ist schon mal eine gute Übung für die geistige Wahrnehmung. Einfach einen sinnlichen Gegenstand nehmen und mir eine konkrete, innere, detaillierte Vorstellung zu machen. Vielleicht sie wirklich bis zu einer so starken Bildhaftigkeit zu bringen, dass sie annähernd der Wahrnehmung an Intensität gleichkommt. Das sieht man sofort, dass das schwierig ist. Ja. Manchen Menschen fällt das leichter, manchen weniger. Wir können natürlich dann später übergehen dazu, eine Fantasievorstellung uns zu bilden. Also von mir aus gehe ich von Rudi aus, aber jetzt verändere ich das in meiner Fantasie. Schau das aus, wenn das jetzt golden wird, das Ganze. Ich streck's vielleicht ein bisschen oder ich stauch's oder dehne es. Wie auch immer. Aber das heißt, ich fange an, sie umzubilden. Man merkt dann sofort schon, bei der einfachsten Erinnerungsvorstellung, das ist schon immer so ein Übergang. Weil selten gelingt es mir, das wirklich exakt so vorzustellen, wie ich es durch die Wahrnehmung sehe. In Wahrheit ist die äußerst lückenhaft
am Anfang.
Ist fast unmöglich. Ist fast unmöglich. Und ich kann aber trotzdem eine sehr plastische Vorstellung mit Übung kriegen, aber dann fange ich eigentlich schon an, der Fantasie zu ergänzen. Das heißt, ich sehe viele Details, aber die stimmen nicht exakt mit dem da draußen überein. Sondern die Fantasie ist kräftig genug, ein volles Bild zu machen, weil es ist ein Bild, das ich jetzt seelisch male.
Ja.
Ganz deutlich.
Auch Gefühle kann ich mir vorstellen, wie sie einmal waren. Und
natürlich.
Ja.
Es sind natürlich in der Regel auch wesentlich blasser als... Als wenn ich es unmittelbar erlebe, was weiß ich, wenn ich irgendeinen Schockzustand irgendwie erschreckt mich total, wenn das wirklich passiert, ist es meistens viel intensiver, als wenn ich mich nach 10 Jahren daran erinnere. Da habe ich mich aber geschreckt damals. Aber es ist ja auch gut so. Ich meine, wäre ja entsetzlich, wenn wir uns an alle Details unseres Lebens mit der gleichen Intensität erinnern könnten, so wie wir es jetzt erleben. Ich meine, da könnte man gar nicht mehr im Hier und Jetzt leben. Es gibt einzelne Menschen, die ein sogenanntes eidetisches Bewusstsein oder Gedächtnis haben, also ein stark bildhaftes, bei denen es wirklich bleibt es so hängen, die Erinnerung so intensiv fast wie die unmittelbare Wahrnehmung. Und die sind geschlagen mit dem. Die kriegen es nicht los, also denen fehlt sozusagen die wohltuende Gnade des Vergessenkönnens. Nämlich zumindest auch des zeitweilig Vergessenkönnens. Das bleibt haften, bleibt haften, bleibt haften.
Die mit dem fotografischen Gedächtnis.
Fotografisches Gedächtnis, ja, das ist, geht, ist eh die Richtung. Ich meine, wer schön fürs Textlernen, manche kennen das. Er sieht eine Seite, Textseite an,
ja.
Muss sie nicht einmal lesen. Aber das Bild ist so exakt im Gedächtnis, dass es innerlich runterliest im Grunde. Das heißt, ein Blick da, ich meine, es ist in der extremen Form selten, aber es gibt auch Leute, die sich sehr leicht tun. Also gut, der fliegt halt ein paar Mal drüber und der Text ist da.
Mein Sohn ist so eine Freundin, ja, die war dann Universitätsprofessorin. Ich habe das Glück gehabt, sie hat, wenn man mit ihr gesprochen hat über ein Thema,
ja.
Die hat dann einfach Seite so und so aufgeschlagen und hat es zitiert und hat einem sozusagen geantwortet, aber es war keine Kommunikation in
dem Sinne. Man erstickt unter dem. Also man wird eigentlich zugemüllt mit der ganzen Last der Vergangenheit im Grunde. Also, weil Denken und Erkenntnis oder so ist ja nicht, dass ich jetzt ein Wissen wie ein Lexikon habe, das ich jederzeit zitieren kann. Mhm. Das ist es ja gar nicht.
Das haben viele Menschen heute.
Ja.
Dass du dafür aneignen musst und dann zitierst du halt trotzdem.
Ja, aber das ist alles nur kein Denken zum Beispiel. Im Grund sowas wie starke Erinnerungsbilder haben, Gedächtnisbilder haben. Ich meine, das müssen nicht immer optische Bilder sozusagen sein, es können Sprachbilder, Sätze sein, wie auch immer, also alles auswendig gelernte Wissen, wo ich Definitionen zitieren kann, ist da. Und mit Denken noch nicht wirklich irgendwas zu tun. Und mit Verstehen noch nicht irgendwas, obwohl es so scheint. Ich meine, man kann es manchmal bei Kindern erleben, wenn es die Erwachsenen nachmachen, wo diese altklugen Kinder, die schon so gescheit reden, die denken das nicht selber. Es klingt nur so, aber sie machen es, sie ahmen es nach in Wahrheit. Und manche halt sehr exakt. Aber das ist also eigentlich ein totaler Hemmschuh fürs Denken. Weil Denken fängt dort an, wo ich selbst die alltäglichsten Begriffe nicht aus dem Gedächtnis nehme, fertig, sondern sie jetzt aktuell bilde. Nicht, ich weiß eh schon, das ist eine Rose. Rose, geht eh jeder. Sondern, dass ich davor stehen kann, als würde ich sie das erste Mal sehen. Also erstens einfach von der Wahrnehmungsseite mir wirklich bewusst werden all die Details, die da drinnen sind, aber dann auch begrifflich, was macht es eigentlich aus, eine Rose zu sein? Wie unterscheidet sie sich von einer Lilie, von einem Gänseblümchen, von irgendwas anderem? Also das heißt, den Begriff der Rose wirklich selber konkret lebendig zu fassen, lebendig heißt in mir aufzubauen erst. Weil in Wahrheit ist es meistens heute so, ich habe ein Wahrnehmungsbild, an das erinnere ich mich, so etwas Ähnliches habe ich schon gesehen, und dazu kommt das Wort Rose. Das ist nicht, noch gar nichts. Das ist, da habe ich die Rose überhaupt nicht begriffen. Ich habe nur ein Wort dafür. Also das ist viel, viel zu wenig. Und gerade unsere heutige, schnelllebige Zeit, auch mit den ganzen Elektronik-Sachen und so, mit den vielen Bildchen und Ding, das ist alles auf das trainiert. Irgendwo sehen, zack, ah, das ist es, Knopfdruck, und das Gerät macht schon selber. Also ich bin eigentlich vom Eigendenken, vom wirklichen Denken ganz, ganz abgeschirmt, ganz abgeschlossen. Also es wird heute kaum gedacht. Obwohl wir in einem extrem intellektuellen Zeitalter leben. Aber es ist eine völlig, völlig mechanische Geschichte im Grunde. Denken heißt wirklich dieses Unbekannte, das mir entgegentritt, den Begriff jetzt zu fassen und dadurch aus dem mir Unbekannten langsam herauszukristallisieren, aha, das ist der Rudi Steiner. Das müsste uns gelingen, obwohl das so für uns so selbstverständlich ist. Wir kennen es sofort. Wir müssen sozusagen zurücksteigen zu dem Punkt, wo also da ist eigentlich das nur was Dunkles einmal. Aber Glänze. Ja, Mensch, also ich mache es jetzt in der Kurzfassung. Ja. Könnte man viel mehr ausdehnen. Hände. Da so gefaltet, irgendwie übereinander geschlagen, empfangend irgendwie, eher schlank die Gestalt, sehr aufrecht, Gehrock oder was Mantelartiges, wie auch immer, also das zu umkreisen, langsam das zusammenzutragen, es einfach jetzt ganz neu zu sehen. Und dann kommen eben Begriffe dazu, ah ja, Mensch eben zum Beispiel, sehr aufrecht stehender Mensch, mit einer gewissen gemessenen Haltung, durch die Armhaltung.
Ich denke jetzt selbst an Erlebnisse, wo ich das hatte in der Früh, beim Aufwachen, ja, wenn ich zum Beispiel in einem fremden Zimmer.
Ja, genau,
in einem Hotel, wo bin ich denn, ja, und was ist das für Lampe, ja? Eine Lampe und dann erst langsam bildet sich dann, wo ich bin. Ja,
ja, richtig, so, wenn es keine vertraute Umgebung ist sozusagen. Ja.
Ein neues Erkennen.
Ja. Ich meine, es ist natürlich klar, für die Alltagspraxis ist das ja recht praktisch und brauchbar. Ein Blick und ich weiß, das ist es, das ist jenes, das ist das. Da können wir uns nicht immer jetzt 10 Minuten hinsetzen und ist das jetzt wirklich eine Verkehrsampel oder nicht? Das wäre wahrscheinlich ungesund irgendwo. Aber wenn man sich geistig vertiefen will in die Sache, ist das einmal ein allererster Schritt. Und der geht noch ganz an der sinnlichen Welt heran. Also ich brauche noch gar nichts anders denken, ich muss nur mal lernen, sehen, erkennen ist ein Prozess, den ich normalerweise verschlafen kann, sondern nur den Endpunkt gleich habe. Sehr abstrakt, sehr kurz. Rudolf Steiner. Bausfigur Rudolf Steiner, Ende. Sondern sie mir wirklich aufzubauen. Weil die Stufe der Imagination fängt da eigentlich schon an dann. Dass ich mir jetzt dann dieses konkrete, verinnerliche, von mir ist einmal das Vorstellungsbild. Das sind dieselben Kräfte, die die Imagination bauen, die auch die Vorstellungen, die Erinnerungsbilder, dieses bildhafte Element aufbaut. Der Unterschied zwischen einer wirklichen Imagination und einer Vorstellung ist erstens, dass die Imagination halt viel gesättigter ist, also eine Intensität hat, die vielleicht sogar stärker ist als ein Sinnesbild, und dass sie nicht angeregt ist durch eine äußere sinnliche Wahrnehmung, also durch einen Gegenstand draußen. Die wirkliche Imagination kommt eben von der geistigen Seite und da gleitet sich dann ein Geistiges in dieses Bild. Aber die bildaufbauenden Kräfte, könnte man sagen, sind die gleichen, es ist der Ätherleib, nichts anderes. Also die Bildekräfte in uns, die bauen entweder das von außen kommende Bild auf, das geht recht routiniert, oder es kommt was aus dem Geistigen und baut sich auf. So eine gewisse unterbewusstere Art oder weniger bewusstere ist im Traumbewusstsein. Kennt man ja auch, im Traum ist auch eine Bilderwelt da. Allerdings sehr chaotisch, also sie hat nicht diese klaren Konturen oder diese Stabilität der Sinneswelt. Die Bilder können plötzlich wechseln. Im Traum kann ich von einer Sekunde auf die andere in einer ganz anderen Szene drinnen sein. Das ist alles kein Problem. Aber es ist auch Bild. Also das ist alles verwandt im Grunde da. Das Traumbewusstsein, Erinnerungsvorstellungen, Imagination, das sind alles dieselben Kräfte. Das ist also der Ätherleib eigentlich, der bildend tätig ist. Der spielt eine Rolle. Und es ist auch wichtig zu spüren, diese Tätigkeit eben. Wir sind also beteiligt an dem Bildaufbau. Eben auch in Wahrheit bei der Wahrnehmung. Nur im Alltag merkt man es nicht, das ist nur das Endergebnis. Aber wenn ich es bewusster, das Sehen bewusster übe, dann merke ich, eigentlich bin ich involviert in den Prozess. An mir liegt es auch, ob ich erkenne die ganzen glänzenden Flecken, die Staubschicht, das Grüne und so weiter. Der eine sieht es, der andere sieht es nicht. Aber es ist schon durch das da draußen irgendwie bestimmt. Aber wie viel ich davon aufnehme und mir bewusst wird, liegt schon sehr stark an mir selbst auch. Also ich bin mitbeteiligt an dem Vorgang. Es ist nicht einfach irgendwie, dass ich jetzt in meinem Geist oder in meinem Bewusstsein so ein Abziehbild kriege, eins zu eins, wie bei einem Foto. Das ist gar nicht der Fall, sondern ich muss es ergreifen. Also es ist eine Tätigkeit. Daher ist auch wichtig, dass wir uns immer bewusst sein, Subjekt, Objekt. Ich und der Gegenstand, den ich betrachte, die sind untrennbar miteinander verbunden. So die Welt wahrzunehmen, bedingt, dass es ein Subjekt gibt, das sie Objekte gegenüberstellt. Da fängt schon das Vorurteil des Materialisten an, der sagt, ja, das ist eine Wirklichkeit für sich, unabhängig davon, ob es mich gibt oder nicht. Unabhängig davon, ob es eine Bewusstseinsart gibt, die ebenso wie beim Menschen geartet ist. Und das stimmt nicht. Das ist der Punkt. Das ist die Illusion. Die ist aber sehr stark, die Illusion. Die ist sehr stark, weil fast jeder wird halt sagen, ja, das ist eine Wirklichkeit für sich. Ende. Das ist aber nicht die ganze Geschichte in Wahrheit. Und an dem scheitert heute die Naturwissenschaft zum Beispiel schon nur das Leben zu erkennen. Sie erkennt eigentlich nur das Tote dran. Ich meine, die ganzen Geschichten mit DNS und Biochemie und drin ist nur das Tote drinnen. Das brauchen wir. Aber es erklärt das Leben nicht. Das Leben ist mehr. Und das heißt also zum Beispiel im Leben, in den Ätherkräften, sind die Kräfte drinnen, die zum Beispiel die DNS, also die Erbanlage, bauen. Die Erklärung kann nie sein, dass erst der DNS das Leben erkläre, sondern umgekehrt. Das Leben erklärt, warum bei dem und dem Lebewesen die DNS genauso gebaut ist. Da gibt es ja die größten Schwierigkeiten. Und die große Frage, wie kommt es zustande, dass die so ist und dann kommt das Ding raus? Und das Argument ist, also, dass wenn irgendein Gen gestört ist, dann ist auch die Gestalt gestört. Sicher, ist auch der Fall. Aber das ist ja deswegen trotzdem keine Erklärung. Das erklärt es nicht. Also eigentlich müsste also aus der Lebenstätigkeit, das heißt aus den Formen, die das Leben bildet, wie sich diese Formen im Laufe des Lebens verändern, im Laufe des Wachstums verändern, die spiegeln sie auch bis auf die molekulare Ebene hin, bis auf die stoffliche Ebene. Das heißt, die Gestalt des Menschen erklärt mir erst, warum seine DNS zum Beispiel so gebaut ist, wie sie gebaut ist und nicht so gebaut ist wie die der Maus, die allerdings sehr ähnlich ist. Aber welch gewaltiger Unterschied. Ich meine, im Gencode sind, ich weiß nicht, ich glaube 3% Unterschied oder so. Es ist minimal. Es ist minimal. Aber welch Unterschied ist im ganzen Wesen, das dann erscheint. Man sieht, das ist das Schöne, man sieht da, es ist eigentlich eine unheimliche Nähe einerseits da, aber gerade was die geistigen Fähigkeiten betrifft, eine ungeheure Distanz da, weil es hat eine gleiche Grundlage. Klar, weil eigentlich aus Sicht der Anthroposophie ja die Tiere etwas sind, was wir aus unserem Wesen herausgesetzt haben. Was durchgeht, ist der Mensch, geistig. Er tritt zwar als Letzter in der körperlichen Gestalt, die wir heute haben, betritt er als Letzter die Erde, aber als geistiges Bildungsprinzip geht er von Anfang an durch. Und was zuerst sie manifestiert, sind halt irgendwelche Einzeller oder sowas. Und dann sind es irgendwelche Wurmeln und irgendwelche kleinen Fischern und irgendwelche Amphibien und es wird immer vielfältiger. Es sind alles Splitter, sozusagen, die der Mensch zurücklässt, der geistig durchgeht.
Also, aber die Tierwelt haben wir ja irgendwo wirklich auch in uns.
Aber wir haben das Gröbste davon aus uns herausgesetzt und haben es um uns. Also, wir haben Reste davon behalten, klar. Und daher kann man ja wirklich anatomisch, man kann alle Tiere aus dem Menschen ableiten. Und nicht umgekehrt, den Menschen aus dem Tier ableiten geht überhaupt nicht. Nicht einmal aus dem Affen heraus geht das. Aber umgekehrt geht es ja wohl. Kann einfach immer was Feineres, immer was Grundsätzlicheres nehmen, dann komme ich halt bis zu den niedersten Tieren hinunter sogar. Aber das hat der Goethe zum Beispiel durchaus erkannt, dass also Herder auch im Übrigen das Urbild der ganzen Tierwelt ist der Mensch. Aus dem kann ich die ganze Tierreich ableiten im Grunde.
Naja, man sagt aber auch schlau wie der Fuchs.
Ja. Also, genau, da ist eine einseitige Eigenschaft, ja, ist herausgesetzt, dort sehr viel mehr körperlich sich äußern. Das ist das Interessante, dass die einzelnen Tiere nämlich bestimmte einseitige Eigenschaften viel stärker körperlich manifestieren als der Mensch. Das heißt, ich könnte es paradox so sagen, rein körperlich gesehen sind die Tiere weiterentwickelt als der Mensch, aber einseitig. Aber ganz einseitig. Und jetzt müsste ich eigentlich das ganze Tierreich zusammennehmen, dann hätte ich die Vielseitigkeit des Menschen und ich müsste dazu noch aus der physischen Verkörperung zurücknehmen. Also es darf nicht bis zur Klaue werden, sondern es ist das Hanterl, das praktisch ein Stadium, das praktisch alle Säugetiere zumindest durchlaufen. Alle haben, bevor es eine Klaue wird, hat es die fünfstrahlige Hand. Eigentlich der Embryo oder sogar nach der Geburt vielleicht noch. Und dann wächst es aber weiter. Und wächst zusammen vielleicht und wird dann ein Paarhufer oder irgend sowas. Da wachsen die Dinge zusammen. Das heißt, beim Menschen bleibt es aber stehen. Er bleibt in einem sehr frühen Entwicklungsstadium im Grunde körperlich stehen. Gilt für alles. Behaarung, Fell. Beim Tier wuchert dann das Fell. Ich meine, der Embryo ist noch ganz nackert drin. Auch bei den Tieren. Bei der Geburt sind die meisten dann schon fellbedeckt. Beim Menschen stoppt es irgendwo. Es gibt eigentlich nur ein einziges, nein, zwei Punkte, wo auch körperlich, physisch der Mensch weiterentwickelt ist als die Tiere. Das ist einerseits zweifellos das Gehirn. Da kommt kein Tier heran. Also jetzt bin ich vorsichtig, weil wenn man zum Beispiel Delfine oder was nimmt, ist das Gehirn auch sehr entwickelt, ist größer als das des Menschen oder Wale. Also und auch sehr differenziert. Also da ist es eine Grenze, aber es fehlen doch einige Strukturen, einige wesentliche. Aber das zweite Wesentliche ist der andere Pol, die Füße. Die Füße. Also da ist es nämlich anders als bei den Händen. Die Füße des Menschen sind hoch spezialisiert, diese ganze Säule zu tragen. Von da geht die aufrechte Kraft aus. Von der geht alles aus. Von der geht aus, dass es ein aufrechtes Wesen bildet. Als Folge davon bildet sich ein aufrechter Kehlkopf und die Möglichkeit zu sprechen. Das geht mit einem horizontal oder annähernd horizontal liegenden Kehlkopf geht das nicht. Das heißt, mit den Füßen beginnt es. Tatsächlich sind die ersten Fußspuren des aufrechten Ganges älter als die ältesten Funde von menschenartigen Wesen, direkt menschenartigen Wesen. Also vorher schon beginnt der aufrechte Gang. Das ist zwar die Linie, ja, natürlich, aber sie sind sonst noch sehr, sehr tierisch, Gehirnentwicklung sehr zurück und Ding, aber es beginnt mit der Aufrichtung. Gerichtet den Kehlkopf auf Sprache und erst zuletzt fängt das Gehirn, nämlich das Vorderhirn, an sich aufzuwölben, was nicht einmal beim Schimpansen der Fall ist. Und der Schimpanse ist jetzt rein physisch heute der nächste Verwandte des Menschen. Also rein genetisch, auch von der Form her, aber trotzdem hat er da die ganz flache, fliehende Stirn noch. Und er bringt es auch nicht dazu, wirklich sprechen zu können. Obwohl er sich ja doch bis zu einem gewissen Grad sehr verhatscht aufrichten kann, aber es ist lange nicht die aufrechte Kraft des Menschen und der Affenfuß hat nicht dieses Gewölbe, dieses wunderbare, tragende, elastische Gewölbe, das der Mensch hat. Also da fängt es an, der Mensch wird Mensch dadurch, dass er sich fest auf die Erde stellt, sich ihr entgegenstellt und aufrichtet in eine völlig labile Lage im Grunde. Weil im Grunde statisch gesehen ist diese aufrechte der helle Wahnsinn. Man muss da ununterbrochen in Wahrheit pendeln und steuern, dass wir uns halten können in dem. Das, alle Tiere haben es viel leichter. Sie stehen auf ihre vier Achsen und das steht.
Sag mal, wenn du sagst, Füße sind es,
ja.
Sind da vorne nur das unten gemeint oder bis zur
Naja, es, also ausgehend tut es wirklich von dem unten. Aber natürlich hat das dann Auswirkungen von da stark aus. Es verändert dann eigentlich das alles, die ganzen Proportionen nämlich. Und dann wird natürlich auch der Brustkorb was anderes. Es fällt immer mehr weg, diese Vorlastigkeit, die man noch bei den Affen sieht und die auch im ganzen Rippenbau. Und jetzt natürlich ist da ist einfach immer Lastigkeit nach vorne da. So bemühen können sie sich gar nicht. Das ist nicht die natürliche Haltung. Dafür fällt es uns halt relativ schwer, auf alle Viere herumzugrabbeln. Also grabbeln geht noch, aber laufen auf alle Viere.
Wenn man nicht, weil die Kinder können das nur am besten.
Ja. Das Kind macht das im kurzen ein Tempo durch, da ist zwar schon die anatomische Voraussetzung veranlagt, sage ich mal, sie ist ja noch nicht ganz fertig, wenn das Kind geboren ist, muss ich nur schauen, wie sie die Füße entwickeln. Der ist noch nicht fertig ganz. Das ist noch erst eine sehr unscharfe Form eigentlich des Fußes. Vergleicht das mit einem Erwachsenenfuß dann. Der voll ausgeprägt ist.
Ja, diese Ballen, das Runde ist noch
da. Das ist alles so rund noch, das ist richtig. Also diese Architektur baut sich erst auf und ein wesentlicher Schritt ist dann die Aufrichtung des Kindes, also was dann wirklich stehen lernt, ein bisschen unsicher noch zuerst und die ersten Schritte und so, macht sich dann nur die Füße anschaut, die schaut dann schon anders aus, als kurz nach der Geburt. Und das geht dann weiter, das wird dann mit der Zeit immer sicherer, aber da fängt es an. Also der Herr für die Sprache, auch für das Denken, ist total wichtig, dass ich diese aufrechte Kraft mal jetzt ins Bewusstsein nehme, mir ihrer bewusst werde. Weil es macht immer einen Unterschied. Beim Sprechen sowieso, wenn ich so irgendwie stehe, wird die Sprache nie schön werden. So, wird ein bisschen affig. Braucht man nur herumschauen. So viel sieht man ja öfters. Allzu oft sogar fürchtig. Also es wirkt sich auf die Sprache aus und es wirkt sich natürlich aufs Denken aus. Weil hier ist ein Bildeprozess, im Gang, der jetzt wirklich körperlich beginnt. Natürlich da auch den Kehlkopf und das formt, aber dann sich löst und die Bilderkraft geht in die Sprache hinein. Das aus dem reinen Klang, aus dem Lustgeschrei oder Wehgeschrei, das die Tiere haben, das also nicht artikuliert eigentlich ist, das zwar sicher ein typisches Spektrum für jedes Tier hat, aber da kann ich nicht sagen, ich verstehe Worte oder Klänge. Es gibt also natürlich Übergangsstufen, man denke an die Walgesänge zum Beispiel oder an Delfine und so, also bei diesen Meeressäugern ist das ganz stark, die sind auch sehr, sehr hochentwickelt. Und ein zweites Beispiel ist auch sehr interessant, die Singvögel. Singvögel, die ja auch sogar die menschliche Sprache nachahmen können. Ein Papagei oder was. Die haben einen aufgerichteten Kehlkopf. Weil Vögel haben ja ein bisschen dieses auf zwei, allerdings sehr merkwürdigen Beinen zu stehen, die so krallig verhärtet sind. Kann man nicht vergleichen mit dem menschlichen Fuß. Es ist wieder so ein Extrem. Es ist, und die Beine, die sozusagen des Vogels, sind ja eher nicht gedacht fürs Laufen. Es gibt jetzt natürlich Vögel, die mehr watscheln und so, aber eigentlich sind die ja dann mehr wie fast so Greifzangen, um eine Beute zu fangen. Also das sind nicht welche, die dazu gedacht sind, aufrecht durch die Welt zu marschieren. Aber es ist das Prinzip, ist trotzdem irgendwo da. Zwei, den und die oben, was passiert mit den oben? Bei Menschen sind sie im Vergleich zum Erdentier vom Boden erhoben, aber beim Vogel hebt es gleich ab. Das wird Flügel da oben. Das geht da nach oben zu weit. Also es ist so ein sehr, sehr verzerrter Mensch eigentlich, der da vorhanden ist. Also das heißt, unten der Fuß, der ist zwar fürs Auf zum Stehen irgendwie Ding, aber er ist total verhärtet und vergnügt. Also verhäumt und Ding. Und dafür oben ganz flügel geworden. Zu frei in einer gewissen Weise. Und nicht brauchbar, eine seelische Geste zu machen, auch schon gar nicht brauchbar, ein Werkzeug zu bauen oder was. Also, wenn ein Vogel was tut, ist er geschickt mit den Füßen eigentlich. Nicht mit den Flügeln. Also mit den Flügeln knackt er keinen Nuss auf oder so. Das geht nicht. Also der untere Pol. Also das ist alles irgendwie gegenüber den Menschen ein bisschen durcheinander geraten.
Aber im Entwicklungsprozess notwendig?
Ja, im Entwicklungsprozess notwendig.
Wenn man nämlich jetzt die beiden Polaritäten, wenn ich das jetzt nehme, den Christus, ja. Als vollkommene Menschenwesenheit, Gestalt und den Einzeller. Mein Freund hat nämlich halt gesagt,
ja.
Wir kommen eigentlich alle aus der gleichen Zelle, aus der Einzelle. Und mir fiel da ein, erst später, ich hätte auch sagen können, aus all einen.
Ja.
So kann man es geistig sagen. Aber als körperlich jetzt hat er recht mit der einen Zelle. Bis zum Christus.
Ja. Natürlich. Ich meine, wobei man natürlich jetzt noch weiter schauen muss, weil das Leben fängt ja nicht mit der Zelle an. Also auch das Leben auf Erden nicht. Ich meine, das Leben fängt viel früher an. Es wird nur nicht erkannt, was lebendig ist, ist der ganze Erdplanet einmal. Unsere ganze Erde lebt. Oder lebte in der Vergangenheit sogar noch sehr viel mehr. Weil diese ganzen, auch die Gebirgsbildungen, die Meeresbildungen, das sind nicht rein physikalische Prozesse, das stimmt eben überhaupt nicht.
Das sind lebendige
Prozesse.
Aber das menschliche Leben beginnt mit der einen Zelle.
Beginnt mit der einen Zelle. Aber die wäre nicht entstanden, wenn es nicht diese Lebenskraft des Ganzen da wäre. Ich meine, es gab es halt die 70er oder 80er Jahre, das. Die Gea-Hypothese und James Lovelock hat die führend entwickelt. Eigentlich, weil er feststellen wollte, bei anderen Planeten, was wäre ein Kennzeichen dafür, dass dort Leben existieren könnte. Und er suchte also nach einer Vorstellung, was macht einen Planeten insgesamt lebendig. Und da kam also zu dem Bild, dass die ganzen Bildungen auf der Erde in einem lebendigen Gleichgewicht irgendwo stehen, dass das überhaupt die Voraussetzung ist, also für die Lebensbildung.
Das war damals der Begriff Mutter Erde, glaube ich.
Ja, das hat sich dann angeschlossen früher, ja. Ist aber bis heute sehr, sehr umstritten, obwohl die. Also der weiß vom Ätherleib oder so nichts. Also der macht das eigentlich eher rein naturwissenschaftlich im klassischen Sinn, aber das ist schon den meisten viel zu weit. Also, aber beginnen tut sich das wirklich ein gestaltend, organisierendes Prinzip im ganzen Erdplaneten wirkt. Und in dem wirkt es aber auch nur, weil das ganze Planetensystem lebendig ist. Also das ist das größere Lebewesen sozusagen. Unser ganzer, mit den ganzen Planeten, die sind, mit den ganzen Monden, die da drin sind. Ich meine, was denkt, ich weiß nicht, wie viel hat der Jupiter? Ich glaube über 60. Und der Saturn hat nicht viel weniger. Und dann diese ganzen Asteroiden, die fliegen. Das sind Hunderttausende, Millionen wahrscheinlich. Und die bilden aber ein vollkommen lebendiges System. Ist es nicht wert, das Ganze zusammenstürzen? Innerhalb kürzester Zeit, kosmisch gesehen, also in ein paar Millionen Jahren, wird das zusammenstürzen. Kosmisch gesehen ist das nichts. Aber dass unser System stabil ist, liegt daran, dass da ganz lebendige Rhythmen drinnen sind. Die sich ja nie genau gleich wiederholen. Das verändern sich immer ein bisschen. Auch die Umlaufbahnen, die sind nicht exakt. Die sind niemals ganz exakt. Nichts wiederholt sich. Nichts. Nur annähernd. Keine Konstellation kommt genau gleich wieder.
Selbst wenn ich versuche, jetzt einen Kreis zu machen und nachher den selben Kreis, wird nie ganz gleich.
Ja, ja. Und die Natur macht es genauso. Sie ist eben kein Mechanismus, sondern ein Organismus. Und Organismen fangen immer wieder neu an. Immer wieder neu an, nach einem gewissen Grundprinzip, aber das hat unendlich viele Variationsmöglichkeiten. Und die sind aber eben nicht zufällig. Das ist dann die nächste Stufe. Da muss man schon in der geistigen Erkenntnis weitergehen, dass das nicht einfach Zufall ist. Ich meine, die ganze äußere darwinistische Entwicklungslehre, die in modifizierter Form ja immer noch hochgehalten wird, hat ja völlig recht daran, diese Tatsache der Entwicklung aufzuzeigen. Das ist das Große. Dafür ist Steiner mit Feuer und Flamme eingetreten. Ich meine, man erinnert sich, dass er diese Schrift geschrieben hat, Haeckel und seine Gegner. Haeckel war der deutsche Vertreter des Darwinismus. Absoluter Materialist, ist genannt worden mit dem Spitznamen der Papst des Materialismus. Steiner hat dann irgendwann gesagt, ja, der war in einem früheren Leben wirklich ein Papst. Aber er hat den glühend verteidigt. Weil nämlich gegen die alten kirchlichen Lehrer, die geschimpft, die gegen den ganzen Darwinismus schimpfen ja teilweise heute noch, also manche halt zumindest die in Amerika vor allem die Kreationisten, die sagen, nein, Gott hat das geschaffen, in 7 Tagen ist das geschaffen worden und seitdem hat sich nichts verändert. Also das sind die ganz strengen. Und die Tatsachen zeigen aber sehr deutlich, dass da eine totale Entwicklung drinnen ist. Das nicht so ist, am Anfang waren alle Tierarten da in 6 Tagen und dann hat sich nichts mehr verändert. So ist es ja gar nicht. Sondern es ist ein lebendiger Prozess. Und das ist auch richtig. Nur nicht ganz richtig ist halt, dass da drinnen der Zufall waltet. Sondern dass da eine ungeheure Kreativität drinnen waltet. Dieselbe Kreativität, aber mit dem großen Stil, die wir haben heute immer die Fantasie spielen lassen. Das heißt also, wenn man sich das Geistige als schöpferische Kraft in der Natur zum Beispiel vorstellt, dann kann man sich sie nie vorstellen im Bilde eines Ingenieurs, der einen Plan entwirft, wie die Natur zu funktionieren hat. Die Natur arbeitet wie der Künstler, der einen Lehmbotzen nimmt und ihn zu formen beginnt. Und die Formen spürt und dann sagt, die Form gefällt mir. Genau. Und die Bilde weiter. Ja. Und dann wird dieses daraus und jenes, aber da gibt es nichts an der Weißbrett irgendwo vorher. Überhaupt.
Wie unsere Kinder in ihrer Kreativität mit dem Sand spielen. Und das ist jetzt eine Burg, obwohl man eigentlich nur unförmigen Klotz sieht, der sieht die Burg. Der macht sie.
Ja, und da hat man nämlich den Prozess, also wo diese Bildekräfte nämlich unmittelbar tätig sind. Unmittelbar tätig. Die Formen um, spielen mit den Formen. Loten aus, welche Möglichkeiten gibt es und gestalten weiter, komplizierter, weiter und immer weiter. Und erst das Endergebnis ist dann, das was entsteht, was harmonisch zusammenpasst, die Teile passen und zum Schluss funktioniert es vielleicht, wenn das abstirbt, sogar wie eine Maschine noch, weil die Teile so gut zusammenpassen. Das ist halt das Letzte dann. Aber da gibt es nicht diese Trennung, vorher ist im Gedanken ein Plan, das schaut so und so aus und das setze ich jetzt um. Mhm. Sondern das Denken und das Tun, also das Schaffen, ist eines. Das ist das Denken. Der Plan entsteht im Tun. Er wird im Tun. Und wenn das Tun fertig ist, obwohl es eigentlich nie fertig ist, weil es geht immer weiter, aber halt wo ein Zwischenstopp ist, dann ist am Ende der Plan eigentlich da, weil das ist das Fertige, das kann ich dann beschreiben. Aber das ist nicht vorher da. Also, und daher kann nicht Lebendiges nur auf dieser ätherischen Ebene ergreifen, das ist eben die Imagination. Das heißt, wie es Goethe gemacht hat, er schaut die Pflanze an, er schaut, wie sich die Rose zum Beispiel entwickelt von ganz kleinen oder eine einfachere Pflanze, ein Gänseblümchen von mir, wie das aus dem Samen rauskommt, wie sich das entwickelt, verwandelt die verschiedenen Stadien. Er erkennt, was das Grundprinzip, das da drinnen ist, aus dem Samen heraus wächst einmal der Spross, also zuerst die Keimblätter natürlich und der Spross dann, und dann gehen die Blätter, zuerst klein, undifferenziert noch, dann werden es größer, differenzierter in einer ganz bestimmten typischen Form für jede Pflanze, es breitet sich immer mehr aus, die werden immer differenzierter, aber dann fängt es an, sie wieder zusammenzuziehen. Die, je weiter es nach oben geht, zum Blütenkelch zu, zieht sie es wieder zurück. Die Kelchblätter sind wieder sehr einfach, sind aber noch grüne Blätter. Jetzt sind sie aber alle in einem Ring versammelt, also nicht so links, rechts aufgeteilt. Im ersten Prozess ist diese Aufteilung eher alles so nacheinander, im Zeitlauf, jetzt ist es nebeneinander. Aber es beginnt eine zweite Ausdehnung mit den Blütenblättern. Aber halt das, die sind viel feiner. Die fangen an farbig zu werden. Also eine Ausdehnung, aber eine Verwandlung passiert dabei. Aber trotzdem sieht man die Formgemeinsamkeit auch mit den Laubblättern irgendwo. Die passen zusammen, wenn man einen künstlerischen Blick hat. Das ist nicht einfach ein Abbild zwar, aber es ist nicht willkürlich die Form. Die passen künstlerisch gesehen zusammen. Also da, wenn bestimmte halt Laubblätter da sind, können nicht ganz andere Blütenblätter kommen, die da organisch nicht dazu passen. Naja, aber dann zieht sie es schon wieder zusammen in die Staubfäden. Und der Stempel in der Mitte, aus der Fruchtknoten, Stempel, wo die Befruchtung erfolgt, und der Fruchtknoten. Aber zuerst einmal ist es wieder Zusammenziehung in der Blüte. Also der Stempel in der Mitte und die Staubfäden rundherum ist schon wieder Zusammenziehung. Und der Fruchtknoten schwillt dann schon wieder Ausdehnung. Drinnen, Zusammenziehung der neue Same. Oder die, vielleicht sind es ein paar. Das ist aber schon wieder eine totale Zusammenziehung, weil das Samenkorn ist, das hart, klein, eng, Unterschiede, wir kennen das wie ein Senfkorn, also ein Senfkorn ist ganz winzig, obwohl die Pflanze eigentlich groß ist. Aber der Same ist ganz winzig, also die letzte Zusammenziehung und dann fallen die Samen in die Erde und das ganze Spiel fängt von Neuem an. Und das Prinzip haben also alle Blütenpflanzen im Wesentlichen. Das heißt, aber wie erlebe ich das? Ich erlebe es eben, indem ich die verschiedenen Stadien, die ich draußen ja dann nacheinander beobachten kann, in mir, im Inneren, Vorstellungsbild von mir aus so lebendig wie möglich mache. Dann komme ich dazu sozusagen die Pflanze als Bild in mir wachsen zu lassen. Einmal eine ganz bestimmte von mir, also ein Gänseblümchen. Und jetzt mache ich das mit verschiedensten Pflanzen. So hat es Goethe auch gemacht. Und dieses Prinzip Ausdehnung, Blätter, Zusammenziehung, wieder Ausdehnung, Zusammenziehung, Staubfäden, Stempel, Ausdehnung des Fruchtknotens, das gilt für alle Pflanzen. Jetzt versuche ich innerlich ein Bild zu machen, das alle Pflanzen umfasst. Das ist eine total bewegte Gestalt. Weil das Bild, das für die Rose passt, ist ganz anders als das fürs Gänseblümchen. Aber wenn es mir jetzt gelingt, die innerlich das Bild, das eine ins andere umzuwandeln und wieder ins nächste, in die Tollkirsche von mir aus und in sonst irgendwas, dann nähere ich mich dem an, was die Urpflanze ist. Die Urpflanze, von der Goethe spricht. Und von der er sagt, ich sehe sie mit Augen. Ja klar, mit inneren Augen, nicht mit den äußeren Augen. Während der Schiller eben nur sagt, ja, da haben sie eine wunderbare Idee gefunden. Die kommt mir viel plausibler vor, als das, was man heute in der Naturforscherversammlung gehört hat. Und der Goethe wird fuchsteufelswild, das kann man lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie noch dazu mit Augen sehe. Weil er hat nicht irgendwas ausgegrübelt oder was, sondern er hat einfach dieses Bild sich immer stärker gemacht, bis es Imagination geworden ist. Aber er geht aus, eigentlich vom Vorstellungsbild und ganz konkreten einzelnen Pflanzenarten, die er über Jahre beobachtet hat. Und aus dem entsteht dann langsam diese Imagination, die so lebendig ist, die so vielfältig ist, die alle Formen durchspielt eigentlich. Ununterbrochen. Und wo ich innerlich dann nur sage, stopp jetzt. Ah, jetzt habe ich die Rose. Dann könnte ein Einzelnes ja auswählen, ja, ich könnte sogar eine Pflanze daraus entwickeln, die gibt es gar nicht in der Natur, aber es könnte sie geben. Sie ist keine Fantasterei, sondern sie ist etwas, was im Schöpfungsgefüge möglich ist. Das heißt aber, dass da Goethe natürlich weit hinausgeht, in Wahrheit über das, was die darwinistische Evolutionslehre gibt, wo der Zufall eine Rolle spielt. Weil da gibt es keinen gesetzmäßigen Zusammenhang, kein Verständnis dafür, warum es bestimmte Pflanzenformen gibt oder geben kann und andere nicht, die nicht lebensfähig wären, weil die diesem inneren Urbild nicht entsprechen. Also, das heißt, anstatt des Zufalls kommt da die Urpflanze eigentlich rein. Und die kann aber mannigfaltigste, unendlich viele Formen annehmen, die aber alle richtig sind in dem Sinn, dass sie lebensfähig sind. Und alles andere nicht. Es ist also weit entfernt davon, bloßer Zufall zu sein.
So muss es vom Menschen auch ein Urbild geben, dem alles, was entsteht.
Ja, ja. Also zumindest einmal, wie wir eh schon besprochen haben, ist der Mensch einmal das Urbild aller Tiere. Das ist einmal schon das erste Interessante. Also das heißt, wenn ich jetzt die statt der Urpflanze zum Urtier gehe, das Urtier ist der Mensch. Das ist das Interessante jetzt. Alle Tiere kann ich aus der Menschengestalt entwickeln. Die steht dahinter, bis zum Einfachsten. Bis zum Einfachsten hinunter.
Ja, manchmal fühle ich mich eh wie ein Regenbogen.
Ja, genau. Also, das heißt, diese ganze Evolutionstheorie, dass dieser Zusammenhang, dass der Entwicklungsweg da ist, das ist genial. Und geht natürlich viel weiter als die missverstandene Schöpfungslehre der Bibel. Weil so steht sie ja in Wahrheit eh auch gar nicht drinnen. Das war die falsche Vorstellung, die man sich gemacht hat. Also vor, weiß ich nicht, wie viele tausend Jahren hat halt Gott, wie alt ist die Welt nach biblischer Zählung? 5000 Jahre oder so, also hat man ausgerechnet nach den Generationsfolgen und so weiter. Also, das sind aber jetzt wirklich nur mal die Hartnäckigsten, die an das glauben. Aber das ist alles eine Missinterpretation, in Wahrheit. In Wahrheit nämlich auch eine materialistische Missinterpretation. Das ist das Groteske nämlich, nur eine sehr plumpe.
Ja, da haben wir ja die hebräische Schöpfungsgeschichte.
Ja, genau. Genau, da blitzt es schon ein bisschen mehr durch. Ja, also da sind wir in der Imagination. Jetzt haben wir aber immer noch nicht den Begriff. Die Urpflanze ist allerdings schon sehr nahe dran, weil da habe ich ja ja eigentlich schon das, was alle Pflanzen bildet. Also ich könnte mit einem gewissen Grund schon sagen, die Urpflanze, das ist eigentlich jetzt der volle Begriff der Pflanze irgendwo, also in ihrer umfassenden Fülle. Weil Pflanze kann alles, vom Gänseblümchen bis zum Eichbaum ist alles Pflanzenhafte irgendwo drinnen. Das könnte ich daraus entwickeln. Und aber Begriff ist trotzdem noch mehr. Es kommt zu dem Bild etwas dazu. Also schon allein, wenn ich zu spüren beginne, in der Pflanze, im Pflanzenwachstum, diese Rhythmen, die da drinnen sind, diese Ausdehnung, Zusammenziehen, ist ja wie ein Atemrhythmus fast, aber zugleich ein bisschen wie eine Drehbewegung, weil die Blätter, die Stellung der Blätter geht ja rundherum, also wie die Planetenbewegung irgendwie. Also es ist ein Atmen, ein sich drehen, ein Schwingen eigentlich, das da passiert. Es ist ja, Sphärenharmonie, ein Klang, der entsteht. Und da rutschen wir jetzt langsam Richtung Inspiration. Also so wird es dann eben auch erlebt, weil gerade das inspirative Element in seiner anfänglichsten Form hat wirklich diesen musikalischen Charakter. Die Urpflanze als solche rein für sich genommen ist unheimlich lebendiges Bild, aber die ist absolut still. Also das heißt, wenn ich die Urpflanze erlebe, höre ich nicht das Gras wachsen. Aber ich sehe, wie es sich bildet, wie auch der einfachste Grashalm zu dem ganzen Bild dazu passt. Das ist halt eine einfache Form. Aber wenn es jetzt tönend wird und es ist in der geistigen Wahrnehmung dann wirklich so, dass man es am ehesten wirklich mit der äußeren Musik vergleichen kann. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man da drin jetzt einen Mozart hört oder so, das ist es nicht, aber also man darf sich trotzdem dieses geistige Erlebnis nicht zu sinnlich vorstellen, aber wir haben leider nur sinnliche Worte, um es auszudrücken. Aber man kann sagen, diese Bewegung, dieses Schwingen, dieses Atmen, dieses Drehen, das ist ja wie wenn es innerlich in mir zu tanzen und zu singen beginnt. Es ist ein Tanz, ist auch dabei eigentlich. Also die Inspiration ist ein als Klang erlebtes Tanzen irgendwo. Auf erster Ebene. Und das wird oder kann so stark werden, oder sollte auch so sein, dass jetzt die Imagination, das Bild weggeht. Es geht weg. Weil das viel wichtiger wird. Das, was vorher dieses bewegte Bild war, wenn es jetzt zu tanzen beginnt, lebe ich mit meinem Bewusstsein jetzt ganz in dem Klang. Das Bild entschwindet. Nicht mehr wichtig in dem Moment. Dann fängt die Inspiration an, aber es steigert sich dann weiter vom Klingenden mit all den auch gefühlsmäßigen Erlebnissen, die damit verbunden sind, also die sind sehr wohl da, eine Stimmung könnte man sagen, wie du oder Woll oder so, jede Variation der Urpflanze, wenn jetzt von der noch ausgewählte klingend wird, die eine klingt mehr nach Moll, die andere mehr nach Dur, eine ist ganz hell, eine ist dunkler vom Klang, ich übersetze es halt jetzt in unsere Musikbegriffe, aber damit vergleichbar ist es. Aber dann fängt es an, Stimme zu werden, Wort zu werden. Und dann erzählt sie sozusagen bildlich gesprochen, was sie ist, diese bestimmte Pflanze. Oder alle Pflanzen, die Urpflanze, sie beginnt verständlich zu werden für uns. Dann bin ich bei dem, was hinter dem Begriff eigentlich steckt. Das ist das eigentliche geistige Erlebnis, das dahinter ist. Wenn ich sage Wort und Sprache, ist es natürlich wieder im übertragenen Sinn gemeint, weil jetzt kann ich fangen, nur Pflanze sprichst du Deutsch, weil Englisch kann ich nicht oder Chinesisch schon gar nicht. Sie spricht in keiner Nationalsprache. Daher ist es ein Vergleich.
Oder in jeder.
Oder in jeder.
Weil jeder Mensch auf der Welt könnte
ja, verstehen. Ne? Ja. Er versteht es, weil die Klänge plötzlich Bedeutung bekommen. Jeder Klang sagt mir etwas. Ja. Jeder Rhythmus beginnt mir etwas zu sagen und vor allem zu sagen, in der Gemeinschaft mit all den anderen Klängen, die dabei sind. Das heißt, der Ton dazu und der dritte, die gemeinsam ergeben plötzlich einen Sinn. Und den verstehe ich. Dann wird der Klang zur Sprache. Und das hat nichts mit einer Nationalsprache sozusagen mehr zu tun. Sondern das Zusammenklingen der Töne wird verständlich für mich. Das Zusammenstimmen der Bewegungen wird, das macht Sinn plötzlich für mich. Es ist plötzlich klar, warum das eine sich so bewegt, das andere so, und dass das die Ursache dafür ist, dass die Pflanze so ist, wie sie ist.
Der Goethe hat ja beim Homunculus gedichtet.
Ja, ja, ich weiß.
Das Gras erklingt mit liebenlicher Gewalt.
Genau.
Das klärt sich. Und dann sieht das Männchen sich gebärden. Ja. Was will die Welt, was wollen wir noch mehr? Denn der Klang wird zur Sprache.
Ach, ja, ja, gib ihm Stimme, gib ihm Sprache. Ja, ja, genau. Ja, das ist, also das zeigt sehr deutlich, dass der Goethe zumindest halb bewusst etwas von diesen Dingen erlebt hat. Er war ja nicht vollkommen, aber der Prozess. Ja. Der Prozess, also das sind immer so Bilder, die, da ist das so großartig, weil er hat Bilder aufgefangen von dem, was das ist, das ist im Prinzip der Prozess
der Inspiration.
Er hat das Bild, hat er von mir aus den Klang und das schreibt er hin. Ja. Und das stimmt, weil es echt erlebt ist und das ist eine Realität. Und er hat immer verweigert, darüber nachzudenken, warum oder wieso das so ist. Er hat gewusst, das Bild da, das stimmt jetzt. Und da kommt das Nächste, das stimmt und passt dazu. Und mehr. Das war dann die Aufgabe vom Steiner, namentlich jetzt ausgehend von den naturwissenschaftlichen Schriften, sozusagen zu erklären, was eigentlich als Gedanke dahinter steckt. Für Goethe hat es genügt, dass die Bilder stimmen. Und er war sich sicher, dass sie stimmen. Da war ein Künstler genug, ein Künstler spürt das eben, er spürt sofort, ist da die Harmonie da oder passt es noch nicht. Und er kann es vielleicht überhaupt nicht erklären, aber er sagt, na, wenn du mir jetzt da den einen Punkt einmachst, dann ist das Ganze geschmissen. Ja. Der sagt, na, aber da gehört ein Punkt.
Wenn es ein Kunstwerk ist, dann ist es immer echt.
Ja.
Das ist auch nicht angreifbar.
Das ist nicht angreifbar. Nein, ich kann sagen, mir gefällt es nicht. Ich finde das schier, aber, ja, aber wenn es ein Kunstwerk ist, ist es stimmig.
Ja.
Da trägt sich alles selbst und im Grund kann es kein Eck mehr verändern. Ich meine, ja, du kannst das weiterbilden. Was hat mir gestern mein alter Schulfreund gesagt, der Harald, hat sich angeschaut, die Ausstellung von Alec Brauer gibt es da jetzt so, ja, Ausstellung. Sie haben auch so ein Problem mit dem Katalogisieren und mit dem Festschreiben, weil der alte Alec erlebt ja noch, jeden Morgen kommt er und pinselt er seine uralten Bilder weiter. Er kann das nicht lassen, da gehört noch was.
Wahnsinn.
Ja.
Er kann es ja nicht lösen, ne?
Er tut weiter. Er tut weiter.
Der Fuchs hat gerne ein neues Bild angefangen.
Ja, genau.
Die Menschen sind verschieden.
Der Fuchs. Richtig. Ja, also da sind wir auf der Ebene der Inspiration. Das steckt eigentlich hinter dem Begriff. Und jetzt versteht man vielleicht, warum der Steiner sagt, mit Worten kann man im Grunde gar nicht ausdrücken, was ein Begriff ist. Also das heißt, in seiner Tiefe ist das ein unglaubliches Erlebnis. Ein unglaubliches Erlebnis. Also ist es doch schon ein unglaubliches Erlebnis, so die Urpflanze wirklich zu erleben und nicht sie nur als Begriff. Ja, der Goethe hat von der Urpflanze gesprochen. Ja, was stellen wir eigentlich darunter vor? Wenn ich nicht dieses lebendige Bild habe, das in diesen Ausdehnung, Zusammenziehung und das jetzt durch alle möglichen und ja durch alle Pflanzen, die es gibt und alle, die noch möglich wären, durchgeht. Wenn ich nicht dieses Bild in aller Konkretheit in mir erlebe und das im zeitlosen Moment geradezu. Denn wir haben auch das letzte Mal gesprochen darüber, gerade in der Imagination bereits fängt das an. Wenn ich wirklich in der Meditation drinnen bin, in dieser Imagination, dann bin ich in der Zeitlosigkeit, obwohl die Imagination bewegt ist. Jedenfalls in der Zeitlosigkeit bezüglich der Außenwelt. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal erwähnt. Manchmal gelingt es einem, man kann ja also heute, wenn man ein bisschen übt, Imagination haben und zugleich aber die Außenwelt betrachten. Also ich muss, meistens am Anfang ist es gut, wenn man die Augen zumacht und sonst diese Sinneswelt ausblenden, aber man kann auch die Augen offen lassen, sich ganz auf die Imagination konzentrieren und trotzdem daneben existiert das Normalbewusstsein auch. Es darf sich noch nicht in die Imagination einmischen. Aber dann sieht das Normalbewusstsein, das Gegenstandsbewusstsein, das ganz äußere Normale, jetzt verwandelt sich da die Imagination in diese Form, in diese, lass die Rose draus wachsen, lass das Gänseblümchen draus. Also das kann ich nicht, ich bin nicht so ein guter Botaniker, weil der Goethe konnte das natürlich, der muss dazu wirklich die Pflanzen draußen studiert haben alle. Also es ist nicht so, der Hellseher hat gleich die Urpflanze vor sich. Da muss er sich bequemen, auch einmal wirklich die Natur draußen so gut zu studieren, so über Jahre, wie es der Goethe macht. Also es ist nicht so, dass das einfach schnipp hereinschneidet, das ist nicht so einfach. Aber jetzt nehmen wir dieses ganz lebendige Bild, das sich in tausende und abertausend Formen verwandelt. Gestaltung, ewige Umgestaltung, des ewigen Sinnes, ewige Unterhaltung oder so ähnlich.
Andere Stelle legst du dich nach ewigen Normen, tausend
und abertausend Formen, genau. Also es kommt immer wieder beim Goethe, weil beim Goethe wollte er Maler werden. Eigentlich ursprünglich ist er seine künstlerische Begabung, hat er zuerst im Malerischen gesehen. Erst dann, nach der italienischen Reise im Grunde, hat er so richtig dann beschlossen, eigentlich ist doch das Dichterische, aber jetzt malt er in der Sprache. Also das war sein Weg dann, dass das Malen dort hineingegangen ist. Also er hat immer so bewegte Bilder in der Sprache. Und das ist also unheimlich reich, dieses Bild jetzt, das da ist. Man denkt sich, Stunden vergehen, wenn da die ganze Pflanzenwelt, stellt euch das vor, ich lasse jetzt von Palmen über Tollkirschen, über Stachelbeeren, über Erdbeeren, über Lilien, über Rosen, alles herauswachsen und dazwischen noch hunderte andere, die es noch gar nicht gibt, sondern aber die möglich wären. Und das bewegt sich alles. Und ich schaue außen, was tut der Zeiger auf der Uhr? Der Sekundenzeiger. Nichts. Mhm. Nichts. Er steht. Er steht. Der äußerlich keine Zeit vergeht. Keine Zeit. Das ist ein zeitloser Moment. Das heißt, Imagination. Ich brauche natürlich eine Zeit, bis ich reinkomme. Also in der Meditation und so weiter, sie aufzubauen, das dauert ein bisschen. Aber die eigentliche Imagination ist ein Augenblick. Und zwar ein wirklich zeitloser Augenblick. Nicht das, was wir im Alltag als Augenblick bezeichnen, weil ein Augenblick bedeutet im Alltagsleben eine Zeitspanne von etwa 2-3 Sekunden. Ungefähr ein Atemzug lang. Das ist die Zeit, wo alles für uns gegenwärtig ist. Darum dauern zum Beispiel Verszeilen bei einem Gedicht etwa genau 2-3 Sekunden. Das ist das, was wir als Gegenwart, das ist das, was wir als Gegenwart bezeichnen. Die Gegenwart ist nämlich nicht für unser Erleben ein Punkt, sondern es ist eine Zeitspanne eigentlich. Ja. Und das Gegenwärtige ist, das auch die Dauer des Kurzzeitgedächtnisses. Also ich habe wohl, du sagst mir halt, und noch 3 Sekunden ist weg. Wenn ich nicht bewusst daran arbeite, es zu festigen ins Gedächtnis. Aber wenn es nur so an mich herankommt, ist es weg. Also, aber da ist es wirklich null, die Zeit, die vergeht.
Aber
null.
Nur für den Zuschauer.
Nur für den Zuschauer.
Innerlich? Nicht für den
innerlich?
Bitte? Nicht für den Zuschauer. Nein. Für den, der die Imagination hat schon. Aber für den Zuschauer, der zuschaut.
Ja.
Und auf den Meditierenden nicht. Ja, der Dr. Rössel hat das einmal gemacht.
Ja.
Da haben wir gesagt, ja, jetzt da werden wir die Zeit anhalten. Und hat offensichtlich eine Imagination herbeigerufen.
Ja.
Und es war ein Versuch. Ja.
Ja.
Vor 10, 15 Jahren circa.
Ja.
Aber für uns ist schon die Zeit vergangen.
Ja, sicher. Ja, das ist aber die Vorbereitung. Das ist eben, dass ich hereinkomme in die Meditation und die Imagination, bis sie da ist, das braucht. Also die Vorbereitung, die verläuft da im äußeren Zeitfluss. Aber das eigentliche Erleben desselben ist zeitlos. Ja. Natürlich, als du jetzt gegenüber sitzt, ihm merkst du es nicht. Du merkst ja nicht, wann der Moment da ist. Und da ist. Aber das ist wirklich im Grunde und weg ist sie. Obwohl es dir im Erleben wie Stunden vorkommt, wie Ewigkeiten vorkommt. Ich meine, bitte, wenn sowas wie der Rudolf Steiner schildert, die Entwicklung vom alten Saturn über die alte Sonne, über den alten Mond zu unserer Erde und was dann noch kommt bis zum Vulkanzustand, und selbst wenn er nur einen groben Bogen nimmt, dann ist diese ganze, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Jahre oder welches Maß man überhaupt nehmen kann, ist in Zeitlosigkeit vorhanden. Ja, wenn ich dann sprechen muss darüber, legt es in der Zeit auseinander. Also das ist das Faszinierende, dass da in einer Nicht-Zeit die ganze Ewigkeit drinnen liegt im Grunde. Es, wie intensiv sie ist, hängt einfach von meiner geistigen Kraft ab, wie viel ich im Bewusstsein fassen kann. Nichts anderes. Aber es ist Zeitlosigkeit. aber zunächst eben in der Imagination noch weitgehend unverstanden. Da fängt es an. Also mit diesen Tönen, die Rhythmen, die ich als Klänge spüre, die Tanzbewegung, man kann es ja, oft nennt man die Inspiration, nennt Steiner selber auch, das Lesen der okkulten Schrift. Ja, was ist es, Lesen der okkulten Schrift an sich?
Die Bewegungen.
Und jede Form sagt mir etwas. Dann ist es das Lesen. Algorithmen zum Beispiel. Sichtbare Sprache. Da ist was von der Ebene drinnen. Nichts anderes. Also, das ist der Begriff. Und wenn jetzt natürlich mehrere Begriffe zusammenkommen, die miteinander tanzen, miteinander was tun, dann wird es die Idee. Also Idee, das sagt er ja selber, also Idee ist nichts als größere Begriffe bzw. Begriffsverbindungen. Also man kann eine Idee herschreiben. Also da sind wir eigentlich auf der ganz inspirativen Ebene. Aber im Kleinen haben wir es natürlich auch in unserem alltäglichen Denken, haben wir auch eine Idee. Wir sehen ja nicht den ganzen Hintergrund davon. Also das heißt, die Entwicklung zur geistigen Wahrnehmung baut in Wahrheit ganz auf dem auf, was wir alltäglich machen. Es geht nur darum, wacher, aufmerksam zu sein, was da wirklich passiert. Denn das nicht zu verschlafen.
Bewusster.
Also zum Beispiel diesen Moment der Imagination nicht zu verschlafen. Weil dann würde ich sehen, wie eigentlich alles, was ich in der Sinneswelt habe, was geworden ist in der Natur, sei es eine Pflanze, aber sei es auch ein Stein, ein Kristall, auch der ist geworden. Der ist nicht einfach, der liebe Gott hat ihn nicht gemacht und jetzt sitzt er da so, der ist eigentlich auch gewachsen. Das Tote ist ja nur etwas, was als Rest eines lebendigen Prozesses übergeblieben ist. Aber erklärlich wird die Form im Grunde nur durch den Prozess, der ihn gebildet hat. Und wenn es mir natürlich gelingt, also so diese Imaginationen zu erkennen dahinter, dann sehe ich, dass ich ja noch viel, viel weiter gehen kann. Wir haben uns diese Statue angeschaut. Da war ich aber erst nur bei der aufmerksamen Beobachtung. Dann war ich beim Erinnerungsbild. Ich versuche es mal innerlich selber aufzubauen, das Bild, in möglichst allen Details. Aber wenn ich dann zur Imagination gehe, kommt jetzt von der anderen Seite langsam was. Das kommt eigentlich schon von da herunter. Etwa das, was wirklich dahinter steckt. Dann wird es Imagination. Und das kann ich bei dem Grund ziemlich allen machen. Also im Heizkörper weiß ich nicht, wie ergiebig das ist, aber bei allem, was in der Natur mir begegnet, ist das auf jeden Fall der Fall, dann beginne ich eben zu sehen, was die geistigen Kräfte sind, die die Pflanze zum Beispiel bilden. Also Samenkorn-Meditation zum Beispiel, die der Steiner angibt, weil ich meditiere über das Samenkorn und wo dann eine imaginative Gestalt, wenn man es zusammenbringt, erlebt wird, die für die Pflanze charakteristisch ist.
Und was ist ein Gedanke, den ich früher noch nie gedacht habe? Also der mir wirklich jetzt erst eingebracht,
ja,
zum Beispiel.
Naja, erstens einmal ist natürlich, da kommen Ideen und Begriffe, wenn wir es auf der Ebene einmal nehmen, herein, ja nicht nur aus den Dingen, die wir aus der Gegenstandswelt kennen, also die in der Natur draußen sind, sondern Die andere Seite ist, dass es aus dem Geistigen kommt, das sich noch nicht irgendwo physisch manifestiert hat. Weil wir sind ja umgeben von noch viel mehr. Die Welt ist ja viel reicher als die bloß physisch-sinnliche. Und aus der kommt auch was herein. Und das macht auch Bilder. Imaginationen, ja sogar bis zum Bildcharakter kann das heruntergehen. Also es kann fast Vorstellungscharakter kriegen.
Na, jede Erkenntnis.
Fantasiebild zum Beispiel. Fantasie ist ein Übergang. Die kann die Speisung von außen, von der sinnlichen Wahrnehmung kriegen, aber auch von der geistigen Seite her. Und wenn es eine Stufe höher hängen bleibt, dann bleibt es bei Idee und Begriff hängen, die eben, wo es auch welche gibt, die jetzt rein aus dem Geistigen kommen, die nicht angeregt sind durch äußere Gegenstände, sondern wo jetzt wirklich was ganz Neues reinkommt. Natürlich steckt dann dahinter, ist jetzt der Vorgriff, ein geistiges Wesen. Das ist die letzte Stufe dann, die werden wir heute nicht mehr besprechen, sondern das nächste Mal.
Noch eine Frage, eine Erkenntnis ist für mein Fühlen auch zeitlos.
Ja.
Wenn ich etwas erkenne,
ja. Es ist ein Moment, wo es da ist, ja, genau. Das ist ganz richtig. Also wenn ich das nicht erlebe, dann habe ich es vielleicht gedächtnismäßig gespeichert oder plapper es nach oder wie auch immer und denke mir, ich habe es verstanden. Aber es ist nicht wirklich da.
Ja.
Sondern dann ist es so ein Einschlag. Ja. Also da gehen wir total in die Zeitlosigkeit.
Genau.
Und trotzdem die Bewegung zu erleben, das ist ja das Spannende. Es ist trotzdem, als wäre es Stunden. Aber man kann sich ja bewegen, denn man kann jederzeit zurück, Rose, Gänseblümchen, Eichbaum, Birke, jetzt gefällt mir wieder die Rose, jetzt geht zu der zurück. Das ist so ein bisschen wie im Lebenstableau nach dem Tod, ich kann spazieren gehen eigentlich in dem Ganzen. Es ist eben kein Zeitfluss, der unabänderlich in einer Richtung strömt, sondern ich kann vorwärts gehen, ich kann rückwärts gehen, ich kann die Bewegungen umdrehen sogar. Ich kann schauen, wie ich das, wenn das jetzt umgekehrt tanzt. Da wird aber jetzt eine andere Pflanze daraus. Also ich kann tätig sein auch da drinnen. Ich trete schon in eine Wechselwirkung. Also es ist anders als bei der sinnlichen Wahrnehmung in der Imagination. Ich muss sie ja selber machen. Und trotzdem spricht sich aber ein eigener Inhalt aus. Das ist gilt bei der Intuition dann in noch höherem Maße.
Ja.
Also man kann sagen, alle geistigen Wahrnehmungen muss ich machen, damit sie überhaupt da sind. Und trotzdem spricht sich ihre eigene Wirklichkeit darin aus. Das ist das Paradox, ich kann nicht willkürlich irgendwas machen. Sehe schon, wenn ich den Begriff des Kreises fassen will. Ich muss tätig sein, wenn ich nicht aktiv denke, kann ich den Begriff des Kreises nicht fassen. Aber ich kann nicht willkürlich jetzt eine Ecke reinmachen in den Kreis. Dann ist halt kein Kreis mehr. Sondern er bestimmt sich selber. Er ist halt diese Rundung. Aha, eine Kurve, die von einem Mittelpunkt überall gleich weit weg ist, wenn ich es jetzt in abstrakte Worte fassen will. Und nicht anders. Wenn ich es auseinanderziehe, ist kein Kreis mehr. Also ich kann ihm nichts aufzwingen. Er bestimmt sich selber. Trotzdem ist er in meinem Bewusstsein als Begriff nicht da, wenn ich ihn nicht mache. Weil es ist nicht so, dass man der Kreis jetzt einfach reinschneidet. Normal, das ist also zumindest waren die Schüler wahrscheinlich froh, wenn ihnen die Mathematik so hineinschneiden würde. Nein, sie müssen mühsam ringen und meistens ist es halt eh so, dass 80% davon nicht wirklich selber denken, sondern eine Formel verwenden und das eigentlich keine Ahnung haben, warum das so ist, aber wenn es funktioniert, soll es halt recht sein, weil die Schule verlangt es halt. Also ich muss sehr aktiv auch werden, weil ich muss eine Art, wie soll ich sagen, ich muss mich zum geistigen Gefäß bilden, dass das hereinkommen kann. Dann kann man das manchmal auch sehr spontan erscheinen. Das passiert aber dann auch nur, wenn ich mich irgendwie vorbereitet habe. Vielleicht schon vorher, oder durch mein ganzes Lebensschicksal oder was. Dann schneide ich irgendwas herein. Aber ich musste in Wahrheit trotzdem durch meinen Lebensweg tätig werden, damit es hereinkommen kann. Und das Interessante ist, wenn man sich die Schriften namentlich von Rudolf Steiner anschaut, also ich meine jetzt nicht die Vorträge, sondern wirklich die Schriften. Angefangen von den Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften, da fängt es im Wesentlichen an. über dann Wahrheit und Wissenschaft oder Grundriss seiner Erkenntnistheorie der goethischen Weltanschauung, das zweite dann Wahrheit und Wissenschaft, das ist seine Dissertation, seine erweiterte, dann die Philosophie der Freiheit und so weiter, dann 1900 die Vorträge über die Mystik, dann das Christentum als mystische Tatsache. Es ist immer dasselbe. Es steht immer dasselbe drinnen. Es wird nur immer mehr Inhalt, der dazukommt. Und immer deutlicher, dass man es eben da mit geistigen Wesen zu tun hat. Aber im allerersten Schrift steht das schon drin. Es ist nur nicht so markant ausgesprochen. Es ist überhaupt kein Bruch drinnen, sondern eine konsequente Entwicklung. Weil viele ja dann auch gesagt haben, naja, irgendwann um 1900 ist er dann verrückt worden, wie er zu den Theosophen gegangen ist, hat er zum Spinnen angefangen.
Wieso?
Naja, weil von Socken erwähnt, gibt es, kann es ja gar nicht geben, der redet von Engelgeistigen, wo gibt es denn das? Vorher hat er als Philosoph noch vernünftig gesprochen, aber jetzt fängt er zum Spinnen an.
Das ist ein anderes Thema. Hat sich das Wesen anders geäußert.
Ja, nein, es kommt nur immer deutlicher heraus. Im Wald hat er von all dem ganz am Anfang schon gesprochen. Mhm. Es ist halt nur verdeckter. Es ist also diesbezüglich kein Bruch drinnen. Ich meine, es ist sicher ein wesentlicher Entwicklungsschritt, ist der, was er ja selber schildert, dieses gestanden hat vor dem Mysterium von Golgatha, dass er diese ganz bewusste Beziehung zu dem Christus, dass das erst zu einem späteren Zeitpunkt eingetreten ist. Das war ganz am Anfang noch nicht so deutlich da. Da war ihm noch nicht klar, dass in dem Ich-Erlebnis, in der Ich-Intuition, ja, der Christus anwesend ist. Das ist erst wirklich tatsächlich später herausgekommen. Und der hat ja teilweise dann auch gegen das Christentum und gegen diese Dinge ziemlich gewettert da. Nämlich gegen das äußere Kirchliche, Konfessionelle.
Ja, ja. Aber warum sollte ihm diese Gnade verwehrt bleiben? Ne?
Ja.
Aber für Rudolf Steiner war diese Begegnung eine Gnade.
Yes. Das ist ein Geschenk.
Das ist ein Geschenk.
Doch, obwohl es von Anfang an bestimmt worden ist.
Ja, nein. Und das zielt ja also ganz konsequent eigentlich darauf hin, aber auch er wurde sich dessen halt erst zu einem bestimmten Zeitpunkt dann ganz klar bewusst. Aber das ist ganz systematisch. Naja, wir werden das nächste Mal uns mit der Intuition beschäftigen und ein bisschen verwandt mit dem, denke ich, wird der Vortrag am Donnerstag in Brunn auch sein, halt auf Einsteigerebene oder so.
Ja, ich habe.
Wollen wir uns wieder treffen?
Es kann sein, dass ich mit meinen Freunden rauskomme.
Ja.